Und daher haben wir jetzt 2007, 2008 entschieden, in der Wertschöpfungskette auch nach vorne massiv zu investieren. Wir haben unsere Recher seine eigenen Bauernhöfe gekauft, dafür gesorgt, dass wir autark ist in der Ei-Produktion und gleichzeitig auch im Rohstoffbereich Hautweizen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Martin Derzer. Wenn man den Namen von Martin googelt, findet man sehr schnell heraus, er war jahrelang, sogar 3 Jahrzehnte lang CEO bei Recheis, einem Teigwarenhersteller aus Österreich bzw. aus Tirol. In diesen 3 Jahrzehnten erlebte Martin einiges mit. Viele strategische Entscheidungen gab es auch, wie zum Beispiel, wie kann das Unternehmen autark dargestellt werden, was muss man dafür tun, aber auch Innovationsschritte gab es, Innovationsprodukte und auch, wie man neue Kunden und Kundinnen in die Welt von Recheis holen kann. Mittlerweile ist Martin nicht mehr bei Recheis. Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Er wusste immer, er will etwas Unternehmerisches machen. Und da ist er heute als Unternehmenstherapeut. Er hilft Unternehmen dabei, mit Weitsicht und Klarheit und emotionaler Intelligenz Entscheidungen zu treffen und Perspektiven aufzuzeigen. Zusätzlich ist er auch im Bereich E-Commerce tätig und er bespricht auch und er sagt auch im Podcast-Interview, wie er den Handel sieht und wie er auch das Thema E-Commerce sieht. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Martin Derzer.
Womit hast du dein erstes Geld verdient, Martin?
Mein erstes Geld habe ich als Skilehrer verdient. Mit 15 war ich beim Holler Skiclub Skitrainer. Und durch einen Zufall eigentlich, ich war schon beim Club dabei und habe mich da recht geschickt angestellt. Und dann ist den Skischulen aufgefallen, der junge Burg kann was. Und dann, glaube ich, mit 16 habe ich dann schon kleine Kinder auch mitunterrichten natürlich, nicht in der Eigenverantwortung, aber mein erstes Geld war in der Skischule.
Hat man da schon erkannt, dass du eine Leidenschaft dafür hast, andere anzuleiten, anderen etwas beizubringen, beziehungsweise auch Führung zu übernehmen?
Ja, offensichtlich, weil ich mich erstens mal sehr wohl gefühlt habe. Das Zweite ist, ich habe das sehr lange Jahre auch so kolportiert und darüber philosophiert, dass gerade zum Beispiel das Skilehrer oder das Sportlehrer sein, nennen wir es mal so, in jungen Jahren natürlich unheimlich prägend ist, weil du übernimmst die Verantwortung für eine Gruppe, also für die Verantwortung für Menschen, die vielleicht in einer anderen Sprache zu dir kommen, die in der Urlaubsstimmung sind und du trotzdem irgendwie führen musst, ja, denen du auf der einen Seite Spaß beibringen musst, aber trotzdem auch eben an Sport erlernen und auf die Gefahren im alpinen Raum zum Beispiel hinweisen. Also ich glaube Gott, dass wenn jeder Jugendliche so etwas in der Richtung wie vielleicht Sportlehrer oder eben auch in einem sozialen Bereich arbeitet, unheimlich prägend ist.
Was wolltest du damals werden als Erwachsener?
Ich glaube, dass ich mit der Ausbildung oder während der Ausbildung in der Handelsakademie in Hall, soweit ich mich erinnern kann, mir immer klar war, dass ich Manager sein will. Was auch immer Manager heißt, aber zu managen, in Bewegung zu halten, Dinge anzupacken, fertig zu machen, fertig zu denken und auch zu führen, das waren, fällt mir jetzt gerade ein, ich war 7 Jahre lang Klassensprecher, also 7 Jahre hintereinander Klassensprecher und 2 Jahre davon Schulsprecher, also es war irgendwie mit 13, 14 schon angelegt, dass ich führende Rollen übernehmen soll.
Wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, ist deine erste Berufsposition Smartware. Was war das?
Smartware war die Gründung einer OEG, hat es damals geheißen. Ich habe damals während dem Studium, eigentlich muss man nochmal vielleicht kurz zurück, halt mal gerade ein, dass ein Mathematiklehrer von mir mich gefragt hat, ihm zu helfen in der Programmierung, weil ich eben schon ein bisschen mir mit Computersprachen auseinandergesetzt habe im Alter von, ich glaube 19 während der Handelsakademie. Und habe für ihn dann ein paar Sachen programmiert, so Kleinigkeiten. Und der hat mir dann gesagt, du kannst aber da in den damals neu entstandenen Systemen Excel und Microsoft Access sehr gut aus. Und hat mich gebeten, meine eigenen Hacklehrer 2 Jahre nach der Matura dann zu unterrichten in Datenbankdesign, weil das ein Schulfach geworden ist. Es war sehr, sehr spannend. Und so bin ich halt hinein und habe gesehen, okay, beim Programmieren könnte man ja was verkaufen und habe dann einige Kunden gehabt. Kleine, habe eben diese Smartware OEG gegründet, gemeinsam dann mit einem Freund, der dann später auch im IT-Business geblieben ist, dem Michael Zoller. Ich bin heute noch sehr freundschaftlich mit ihm verbunden. Und ja, das waren die Starts meiner Selbstständigkeit damals. Und die hat mir dazu gebracht, dass mein größter Kunde die Firma Reches geworden ist, für die ich den Auftrag zuerst ganz im kleinen Bereich bekommen habe, ein paar Excel-Listen, ein paar Kalkulationen zu digitalisieren damals. Und bin dort eben dann mit einem größeren Auftrag ausgestattet worden hinsichtlich einer Warenwirtschaft, die anzupassen ist und zu programmieren war.
Das heißt, das war ein Dienstleistungsservice, oder?
Auf Projektbasis quasi, oder? Also keine fixe Software fertiggestellt oder angeboten, sondern im Projektbusiness zu sagen, was kann man da machen? Wie kann man die Abläufe, die Prozesse verbessern? Und damals hat das Wort Digitalisierung nicht gegeben, sondern damals hat es, was jetzt immer wie es geheißen hat, aber jedenfalls in den Computer hineinzubringen.
Spannend. Wie kann man sich damals die Akquise vorstellen? Weil wir reden da von, ich glaube, 1993.
Da reden wir von 1993 bis 96, ja genau. Weiß ich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr. Das ist sicher Mundpropaganda. Der eine hat das dem anderen erzählt, schade, hat man da ein kleines Programm gemacht. Also man muss die Zeit damals so vielleicht sehen, man ist da in sehr vielen Office-Bereichen hineingekommen, wo die Schreibmaschine vorherrschend war, wo Kalkulationsblätter mit Taschenrechner vorherrschend waren und es hat Excel ja schon relativ lange gegeben. Ich weiß gar nicht, Excel, schätze ich mal, ist 1988 oder so auf den Markt gekommen. Und mit der Windows-Welt ist Excel dann wirklich explodiert von den Leistungen her und auch von der Bedienbarkeit her. Aber es wollte sich trotzdem keiner auseinandersetzen, weil halt, so wie heute das auch ist in dieser starken Veränderungszeit, war damals auch so eine Zeit, eine prägende Zeit der Veränderung. Und da hast du die Leute alle wirklich massiv davon überzeugen müssen, dass wiederholbare Sachen natürlich über den PC viel besser machbar sind. Aber ein Vorwissen notwendig ist. Also du musst dich einmal damit beschäftigen und dann hilft dir der PC damals, die Dinge einfach sicherer, schneller und besser abzuwickeln.
Wie schwer war es damals, dieses Unternehmen aufzubauen? Weil natürlich zum einen die Überzeugungsarbeit, aber man ist ja auch irgendwie First Mover, kann man jetzt sagen. Also man ist ja eigentlich der Ansprechpartner, wenn es um die Digitalisierung geht und hat mir damals war ja auch Positionierung noch ein einfacheres Thema. Was waren so die Schwierigkeiten damals?
Meine Hauptschwierigkeit war eigentlich, dafür Geld zu verlangen, weil wenn jemand, damals hat es noch so Communities gegeben, wo man zusammengeholfen hat und es hat ja das Internet in der Form nicht gegeben, wo ich nachschauen habe können, sondern man hat sich irgendwie in Foren etc. Versucht zu informieren, wenn man ein Problem gehabt hat. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich das eine oder andere Datenbankproblem oder ein Programmierproblem die ganze Nacht gehockt bin und dann irgendwann mal die Lösung gehabt habe. Und drei Tage später hatte sicher jemand angerufen und wollte zu dem Thema eine Information haben. Und da dann zu sagen, okay, wir leben alle, wir sind im Businessbereich, wir leben alle davon, dass Informationen Geld kosten. Es war damals nicht so klar, dass Informationen Geld kosten. Und zu sagen, das muss ich jetzt aber verrechnen, war sehr schwierig, weil es hat natürlich jedes Familienmitglied auch gefragt, kann ich jetzt einmal Word haben, kann ich mir einmal Excel zeigen, kann ich mir einen PC mal aufsetzen etc. Also das war eigentlich die größte Schwierigkeit, das Business zu monetarisieren.
Und den Wert zu erforschen.
Den Wert zu erforschen, genau. Ja, ja.
Wie war dann der Umstieg zu Reches? Du hast gesagt, das war einer deiner größten Kunden damals.
Genau, Reches hat damals der junge Stefan Reches hat das Unternehmen übernommen sozusagen und sie haben da weitere Führungspositionen besetzt oder besetzen wollen und bin dann gefragt worden, weil ich ja schon in sehr, sehr engen Kontakt war, weil ich die gesamte Organisation gekannt habe, die Menschen gekannt habe dort. Man muss sich das so vorstellen, es hat ja keine Prozessbeschreibungen gegeben, sondern das Wissen war auf wenigen Menschen aufgebaut. Und ich habe das so schrittweise in das PC-System hineingebracht. Und daher war klar, dass ich da das sehr gut kann und diese Prozesse, die recht kompliziert waren, sehr gut kenne. Und da hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das eben als Führungskraft mitzumachen. Und habe dann abgelehnt, weil die Bedingungen erstens einmal finanzieller Natur nicht gepasst haben und zweitens war in meiner Selbstständigkeit einfach glücklich. Und wie das Leben halt so oft einmal eine Rolle spielt, ist meine damalige Partnerin dann gekommen es war klar, dass wir ein Kind bekommen werden und ich habe mir dann überlegt, okay, ich glaube 27 Jahre alt und mit einem bescheidenen Einkommen, gleichzeitig habe ich Studium noch gar nicht fertig gehabt, da möchte ich jetzt in den Weg der Sicherheit gehen und bin dann nochmal zur Rechts gegangen und gesagt, na okay, ich bin jetzt auch bereit, über diese Sache zu diskutieren und wir wollen uns dann relativ schnell handelseins und habe damals dann offiziell als Assistent der Geschäftsleitung angefangen, habe aber dann relativ schnell die Prokura bekommen, später die Geschäftsführung und so ist der Weg dann weitergegangen.
Wie groß war Reches damals?
Wie groß war Reches? Es hat damals die Reches Teigwaren GmbH gegeben. Das war war Marktführer in Österreich bei Teigwaren. Wir haben noch ein veraltetes Gebäude gehabt, weil damals auf das nicht so viel Wert gelegt worden ist. Wir haben auch wenig Kundenkontakt gehabt. Unsere Außendienstler sind ja zu den Kunden hingefahren. Daher war die Repräsentanz jetzt nicht so wichtig. Jetzt in Umsatz betrachtet weiß es auswendig erstens mal nicht mehr und zweitens waren Schilling, also es ist schwer zu vergleichen.
Von den Mitarbeitern?
Als Mitarbeiter? Der Mitarbeiter ist über die Jahre sehr konstant geblieben, was die Teigwaren GmbH angeht, weil man immer wieder alte Jobs sozusagen abgebaut hat, aber neue erfunden hat. Also es waren immer um die 100 Mitarbeiter über 20 Jahre.
Und wie kann man sich das da vorstellen? Weil wenn es jetzt um die 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die Smartware hat nicht 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, würde ich jetzt einfach an dieser Stelle behaupten. Wie kommt man in die Rolle rein? Also wie kann man Verantwortung übernehmen und auch wie schafft man es, sich selbst das zuzutrauen?
Da komme ich jetzt wieder auf meine Skilehrerzeit zurück. Du hast als Skilehrer mit 19 Jahren, mit 20 Jahren eine Gruppe Holländer bekommen, wo drei Franzosen drinnen waren und vielleicht zwei englischsprachige Leute und die haben vielleicht gar nicht zusammengepasst. Das eine waren 12-Jährige und das andere waren vielleicht 68-Jährige. Die in einer Gruppe homogen eine ganze Woche zu unterhalten, erfordert die einfach. Und parallel habe ich damals schon sehr viel in einem Verein, im Haller Skiclub damals, gearbeitet als Funktionär, als Zeitnehmer, wo ich alles selbstständig für mich organisiert habe und das klingt zwar jetzt aus der entfernten Betrachtung recht einfach, aber damals hat man ein altes Zeitmessungsgerät gehabt, das die halbe Zeit ausgefallen ist und trotzdem hast du immer eine Zeit abliefern müssen, weil der was durch das Ziel gefahren ist, hat sofort die Zeit sehen wollen und die hat richtig sein müssen und so weiter. Also sehr, sehr viel Verantwortung und sehr viel Koordinationsfähigkeit und sehr viel Führungsmentalität und Stressmanagement. Ja. Du bist am Berg oben, es hat minus 20 Grad, es hat über Nacht geschneit, das, was du gestern aufgebaut hast, ist nicht mehr da, weil der Föhnsturm gegangen ist, alles einmal erlebt. Und trotzdem musst du um 9 Uhr in der Früh das Rennen starten. Also das hat mich einfach geprägt. Und daher habe ich mir das zugetraut. Außerdem haben die Leute mich sehr gut gekannt und haben gewusst, dass sie sich quasi holen. Es hat gleich von Anfang an sehr gut funktioniert.
Was würdest du sagen, ist die Aufgabe von einem CEO?
Heute oder damals?
Hat sich's verändert?
Ich glaube, es hat sich sehr, sehr stark verändert, ja. Damals hat es ja nicht CEO geheißen, sondern sogar Direktor. Solche Industrieunternehmen haben ja Direktoren gehabt. Die sind von vornherein schon mit einer riesen Autorität ausgestattet worden, einfach aufgrund ihres Berufstitels, würde ich mal so sagen. Ja. Die haben Sekretärinnen gehabt, die haben Leute gehabt, die automatisch zugearbeitet haben, weil sie den ganzen Tag darauf gewartet haben, Anweisungen zu bekommen. Heute sehe ich das ganz anders. Heute ist ein CEO sehr stark den Eigentümern verantwortlich, Ergebnisse zu bringen. Und auf der einen Seite muss er versuchen, ein Team aufzustellen, wo die Teammitglieder, ja auch alle sehr gut ausgebildete Führungskräfte, sich sehr wohlfühlen, sich selber entfalten können. Also da würde ich sagen, ist viel mehr Führungsarbeit und menschliche Arbeit, soziale Kompetenz gefragt. Also wie früher. Früher war es wirklich so, dass du als, nenn es jetzt mal direkt eines Industrieunternehmens, also vor allem fachliche Kompetenz haben musstest. Du hast aber sehr viele Mitarbeiter gehabt in Abteilungsleiterfunktionen, die ausschließlich fachliche Kompetenz gehabt haben und keine Führungskompetenz. Und das war ein anderes Niveau im Zusammenleben. So habe ich das damals noch als, nennen Sie mal 25-Jähriger, vielleicht 30-Jähriger empfunden, mit Menschen, die 30 Jahre älter waren und die natürlich eine andere Zeit aufgewachsen sind als ich. Ich bin ja in die, sage ich mal, 70er und 80er Jahre aufgewachsen, 1970er und 80er Jahre, und diese Leute, die 30 Jahre älter waren, die sind schon in die, vielleicht noch Ende 40er Jahre, 50er Jahre aufgewachsen. Ganz anderer Herangehensweise auch im Job.
Wie ist es dir gelungen, diese Transformation zu schaffen? Weil du warst ja gute 30 Jahre bei Rechais und diese Transformation vom Direktor zum CEO, von den Abteilungsleiter und Leiterinnen hin zu Führungskräften. Wie ist dir das gelungen?
Ich würde mal sagen, grundsätzlich aufgrund meiner sozialen Kompetenz, die sehr hoch ausgeprägt ist, ist natürlich schwierig, wenn ich das von mir selber sage, aber das ist mir immer wieder so attestiert worden. Ich kann gut mit Menschen. Ich bin auch letztlich ein Menschenfreund. Für mich sind die menschliche Umgebung sozusagen immer sehr, sehr wichtig, um mich auch entfalten zu können. Und ich habe damals gemeinsam auch mit Stefan Rechers, wo wir gemeinsam Geschäftsführer waren, mich sehr, sehr stark konzentriert, das Unternehmen weiterzuentwickeln und aufzubauen, weil ich gesagt habe, aus der bestehenden Marke heraus, wir haben ein bisschen ältere Kundenschicht gehabt, wir brauchen neue Produkte, wir brauchen neue Wege. Es hat bei Rechers nicht gegeben. Marketingabteilung, Controllingabteilung, F&E-Abteilung und so weiter und so weiter. Es war ein Produktionsbetrieb gewesen, das durch den Direktor damals mit einer sehr starken Markenstrategie hinsichtlich des österreichischen Handels, also den Handel zu verkaufen, festgelegt worden ist, aber eben nicht so sehr, was heutige Marketing-Skills als angeht, von Social Media und so weiter, brauchen wir sowieso nicht drin. Und ich habe gesehen, dass wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wir sozusagen diese Direktorrolle aufgeben müssen und hin zu einem, also Mittelmanagement jedenfalls, oder Führungsebenen einzubauen dass später sind so IT-Leitungen und solche Dinge noch dazu entstanden. Personalmanagement hat es ja nicht gegeben, Personalverrechnung gegeben, aber kein Personalmanagement. Das haben wir alles aufgebaut, oder habe ich alles aufgebaut, würde ich sagen, und diese Transformation ist gelungen, indem ich aber andere Menschen hereingeholt habe, die ich als fähig befunden habe und die ich auch ausgebildet habe. Ich habe bis zum Ende meiner Tätigkeit dort sehr viele Seminare hausintern geführt. Und in Wahrheit ist alles, was ich gelernt habe, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, habe ich an meine Mitarbeiter, die es dann hören wollten, weitergegeben.
Wie kann man sich die Produkterweiterung vorstellen? Also wie viele Produkte gab es damals und woher habt ihr gewusst, wer die Kaufkraft ist? Also die älteren Personen, habt ihr durch Studien damals erhoben?
Ja, wir haben das Problem oder bei einem Lebensmittelhersteller ist grundsätzlich das Problem, dass er an einen Wiederverkäufer, an einen Handel verkauft und relativ wenig Kontakt mit dem Konsumenten hat. Den Kontakt zum Konsumenten hat der Handel. Und das war natürlich immer ein Bestreben der Markenartikelindustrie, sehr wohl mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten. Heute viel leichter über Social Media oder sonstige Kanäle in der Digitalisierung. Das war damals nicht möglich, da hat es große Fokusgruppen gegeben, große Umfragen, große Researches, an denen man sich sozusagen festgehalten hat. Und versucht hat, wir haben genau gewusst, wo wie viel verkauft wird, das haben wir gewusst, aber nicht, wer im Detail kauft und wer, wir haben schon gewusst natürlich, weil wir diese Studien gekauft haben, aber die haben wir sozusagen extern noch einmal im qualitativen Bereich kaufen müssen und die haben wir analysiert und da hat man, und den Rest bekommst du ja mit, Ernährungstrend bekommt man mit, gesetzliche Verordnungen bekommt man natürlich mit. Und so hat man die Produktpalette immer wieder verändert und weiterentwickelt. Von einer klassischen Eierteigware, wie sie früher war, hin eben auch zu sehr ernährungsbewussten Produkten, aber auch immer wieder italienische Linien hereinbekommen. Wenn die Sie waren noch dabei, wie wir quasi schon dabei, wie wir als EU gekommen sind und den Euro bekommen haben. Also diese Veränderungen habe ich alle mitgemacht. Und da hat sich der Markt ja komplett geöffnet. Es waren früher noch Importzölle auf italienische Teigwaren, vollkommen unvorstellbar in der heutigen Zeit. Eigentlich nicht, weil Trump will ja alles wieder zurückdrehen diesbezüglich. Vollkommen irre. Und diese Öffnung war ganz schwierige damals, weil plötzlich sind die Konkurrenten, die immer teurer waren, waren dann um die Hälfte billiger, ja, weil die natürlich auch Preisaktionen gemacht haben. Und da die Marke zu halten, immer wieder mit einer Innovation, also wir haben immer im Jahr mindestens jedes Quartal eine kleine Innovation herausgebracht und alle zwei Jahre eine große, also ein neuer Rohstoff, eine neue Verarbeitungsart, eine komplett neue Packung, Packungsgrößen waren natürlich ein Riesenthema. Ja, war sehr, sehr massive Innovationstätigkeit bei Reichweis.
Was war die schwierigste Strategie, die was du als CEO entworfen hast und dann umgesetzt hast?
Die schwierigste Strategie war sicher, entlang der Wertschöpfungskette zu wachsen. Wir haben erkannt, und es hat so viele Wellen gegeben. Gell? Eine dieser Wellen war zum Beispiel, dass wir, ich glaube so ungefähr um die 2000 herum, die Welle gehabt haben, dass zu Hause niemand mehr gekocht hat. Da ist das Außerhausverzehr massiv aufgekommen und wir haben gesagt, naja, wenn unsere Produkte zu Hause gekocht werden müssen, damit sie verzehrt werden, daheim aber keiner mehr einen Herd hat oder nicht mehr einschalten will, werden unsere Produkte nicht gekauft. Daher haben wir uns überlegt, wie kann man in den Convenience-Bereich gehen, zum Beispiel Nudeln, die man nicht kochen muss, sondern in heißem Wasser einweichen. Aber mega Innovation, hat aus einem bestimmten Grund nicht funktioniert, können wir später dann nochmal reden. Ganz ein interessanter Aspekt. Und haben dann gesagt, naja gut, aber dann müssen wir halt dorthin gehen, wo unsere bisherigen Konsumenten sind, nämlich im Außerhausverkehr. Und haben Mama Brinks gegründet, eine Menüservice-Firma, die jetzt sehr, sehr gut läuft. Damals war eine Riesenentscheidung, eine Diskussion. Natürlich wollte man die Marke Reichweis dafür verwenden, 90% Bekanntheit in Österreich. Haben aber sehr, sehr bald gemerkt, dass jeder dann natürlich nur verbunden hätte, dass es dort Nudeln zum Essen gibt. Und das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja ein komplettes Menüservice anbieten. So gut Nudeln sind, man kann sie nicht täglich dreimal essen. Und daher haben wir da mit einer komplett neuen Marke gestartet. Und dann ist noch 2007 dazugekommen, dass man damals eben diese Immobilienblase geplatzt ist. Die Leute sind auf die Rohstoffe gegangen, was die Spekulation angeht, weltweit. Und die Rohstoffe sind immens gestiegen. Die Preise haben sich verdoppelt, so wie nach Corona dann noch einmal. Das waren auch so Aspekte, wo man dann halt, vielleicht reden wir da noch drüber, ein erfahrener CEO halt, also jetzt im 2021, 2022, wo die Preise so gestiegen sind, ich habe das ja alles schon mal mitgemacht. Und diese Ruhe zu bewahren, ist natürlich eines, das ein Elder Statesman sozusagen ausmacht und nach vorne bringt. Ja. Und daher haben wir jetzt 2007, 2008 entschieden, in der Wertschöpfungskette auch nach vorne massiv zu investieren, haben unsere hat Reichweis seine eigenen Bauernhöfe gekauft, dafür gesorgt, dass man autark ist in der Ei-Produktion und gleichzeitig auch im Rohstoffbereich Hautweizen Vertragspartnerschaften mit Bauern einzugehen, die sicherstellen, dass der Hautweizen angebaut wird und auch in Österreich angebaut wird, weil wir dann mit österreichischen Rohstoffen geworben haben, auch auf der Packung drauf. Das ist übrigens auch etwas, was die Lebensmittelindustrie sehr, sehr schwierig macht. Ich garantiere die Rohstoffe ja dadurch, dass ich auf der Packung hinaufschreibe, was da drinnen ist. Das heißt aber, dass ich dort, wo ich einkaufe, limitiert bin. Ich muss nicht mehr dort einkaufen, was ich auf die Packung draufschreibe. Während in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, man regt sich jetzt so massiv darüber auf, dass die Chinesen da so billig reinliefern mit Temu und Co., was ja wirklich eine Katastrophe ist für den Handel. Aber sehr viele auch im Handel haben natürlich, oder auch in der Herstellung, wie große Hersteller, haben natürlich schon lange in China produzieren lassen. Und die Chinesen haben dann irgendwann gesagt, naja, jetzt schalten wir halt diesen Punkt in der Wertschöpfungskette aus und holen uns den Konsumenten in Europa direkt. Und der Konsument in Europa fällt natürlich quasi ganz leicht rein, weil er so billige Angebote bekommt und wiederum über die Digitalisierung so leicht angeboten bekommt, dass es so leicht umsetzen kann. Ne? Also Gattis zurücksenden, was auch immer da alles für Tricks herrschen. Sodass es dem Chinesen tatsächlich gelungen ist, eben direkt zu uns hereinzuliefern und den Konsumenten da jetzt auch in seiner Customer Journey sehr genau zu analysieren. Das ist ja das, was wir momentan tun. Und wir haben das damals eben für uns entschieden, dass wir auf die Packung draufschreiben, was drinnen ist, ohne gesetzliche Anforderungen, sondern einfach freiwillig und damit auch Werbung zu betreiben. Aber das ist natürlich dann sehr einschränkend, was die Einkaufspolitik angeht. Und darum haben wir uns entschieden, auch da unsere Hände und Finger drinnen zu haben. Und das war sehr, sehr schwierig. Weil diejenigen, wo wir hingegangen sind, die haben jetzt nicht auf uns gewartet, sondern die haben gesagt, na, jetzt kommt ein neuer Player, den brauchen wir jetzt nicht. Und wir haben aber versucht, mit sehr viel Gesprächen und sehr viel Überzeugungsarbeit, und wirklich über lange Jahre, also wir haben da 2007 begonnen und würde mal sagen, bis 15, 16, 17 hat es gebraucht, bis das System richtig gut gelaufen ist.
Gibt es Quick-Wins?
Quick-Wins?
Gibt es sowas? Weil wenn du sagst, es dauert, also meine Erfahrung ist, alles dauert Zeit und ab und zu besucht man sich ja eine Welt herbeizusehnen, wo es einfach Quick-Wins gibt und wo sofortige Reaktionen auf das, was man tut, stattfinden. Aber gibt es sowas?
Ein Coach von mir sagt immer, es gibt keine Abkürzung. Und als Golfspieler weiß ich es gibt keine Abkürzung. Man kann nicht schnell Golfspielen lernen, man kann im Golf nicht schnell besser werden. Jeder natürlich in seiner Zeitphase, logisch, ja, aber man kann keine Phase überspringen, jeder Sportler weiß das eigentlich. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch im Alltagsleben und natürlich auch im Berufsleben. Ich habe das immer für mich so gehalten, dass ich war immer Ausdauersportler oder als Ausdauersportler besser und ich habe das auch immer so kommuniziert. Als Ausdauersportler weiß ich, dass man einen langen Plan verfolgen muss, damit man erfolgreich ist.
Warum haben die Fertignudeln nicht funktioniert?
Ja, ist ganz spannend. Das Produkt war hervorragend, wirklich, wirklich hervorragend. Es hat tatsächlich nicht funktioniert, weil das Priming im Kopf, das heißt also die Erwartungshaltung des Konsumenten, ist einfach, dass eine Nudel funktioniert so, dass man sie kochen muss. Sonst ist sie es nicht. Und wir haben halt dann festgestellt, dass zum Beispiel die Camper die Nudeln wahnsinnig gern mögen haben, weil als Camper hast du eben wenig großes Wasser zum Kochen zu bringen, nicht die Zeit, Gas und so weiter, die großen Töpfe nicht. Und daher war dieser Produkt, das da super war, da haben sie die Soße aufgewärmt und die Nudeln dazu gegeben, super. Zu Hause haben die Leute entweder doch trotzdem das Wasser gekocht, weil sie gesagt haben, ich vertraue dem System nicht ganz, und haben die normalen Nudeln verwendet. Und die es alle verwendet haben, haben die meisten trotz großen Hinweisen auf den Verpackungen die Nudeln gekocht. Und nachdem die Nudeln ja schon vorgekocht waren, wenn sie dann noch einmal gekocht worden sind, haben sie aber nicht mehr funktioniert. Sie waren einfach so weich, dass sie qualitativ einfach dem Standard nicht standgehalten haben. Und dadurch ist das Produkt letztlich wieder vom Markt verschwunden, weil die Konsumenten mit der Qualität nicht zufrieden waren. Aber eben auch, ich will auf keinen Fall sagen Anwendungsfehler, sondern aufgrund des Primings. Nudeln werden so gemacht, wie ich das gelernt habe, und dem anderen vertraue ich nicht. Das kannst du eh mal auf der Packung umstellen. Genau wie die Kochzeit. Auf der Packung steht ja die Kochzeit drauf, und der kann man zu 100% vertrauen, weil die Produktentwickler und Produktmanager in so Nahrungsmittelfirmen beschäftigen sich ja täglich damit und überprüfen das ja auch immer wieder. Aber die Leute sagen halt, na, steht 10 Minuten drauf, ich weiß nicht, mache es doch 8 Minuten oder eh wurscht, mache es 12 Minuten. Und da kommen dann die Diskrepanzen heraus.
Sehr spannend. Wie trifft man dann die Entscheidung, dass man das Produkt aus dem Sortiment nimmt? Weil das ist ja immer mit Schmerz verbunden, meiner Meinung nach.
Also, ja.
Weil du hast wahrscheinlich eine Produktvorlaufzeit von 2 Jahren.
Mhm. Ist wahrscheinlich. Ja, das war, ja, genau. War sehr lange Entwicklungszeit. Aber das Gleiche war mit, oder diese langen Entwicklungszeiten haben wir eben auch bei allen Produkten gehabt. Du musst zum Beispiel einen Rohstoff auftreiben, dann musst du ihn kostenmäßig einkalkulieren, dann musst du Probeproduktionen machen und das natürlich mehrfach, und dann machst du meistens einen Probemarkt, dann machst du Testverkostungen, also eine ganz lange Zeit. Warum man es vom Markt nimmt, ist, da hilft einem der Handel. Der Handel sagt, ich habe ein Facing, dieses Facing muss so viel Ertrag bringen, das heißt, das Produkt, was da drinnen steht, muss sich in einer bestimmten Häufigkeit drehen, sprich verkaufen. Und wenn das unter einem gewissen Schwellenwert hinunterfällt, dann so hat man es bisher gehandhabt, dass das rede jetzt von der Vergangenheit, dass man das mit Handel gemeinsam auch diskutiert hat und ausgelistet worden ist, aber auch unter, wie soll ich sagen, Einverständnis auch des Herstellers, weil man gesehen hat, das rentiert sich einfach nicht mehr. Ja.
Was würdest du sagen, war die größte Innovation in den 30 Jahren Raiffeisen?
Ich kann ja die erfolgreichste Innovation sagen, wenn es produktmäßig ist, ist sicher die Dinkelnudeln, weil wir hier einen Dinkelrohstoff entwickelt haben, der sehr gesund ist in Wahrheit und einfach diesen Anforderungen einer bissfesten Teigware entspricht. Weil wir dort auch eben Eier dazugegeben haben, was immer wieder kritisiert worden, aber das macht diese Eiweißproteine halten das Produkt zusammen und verhindern, dass das Ganze zerfledert am Teller und du möchtest ja eben bissfeste Nudeln haben. Und da haben wir beim Dinkel das sehr, sehr richtig und gut entwickelt. Und das ist ein sehr, sehr gut verträgliches, sehr schmackhaftes Produkt. Das würde ich sagen, ist die erfolgreichste Innovation.
Was kam nach Raiffeis?
Nach Raiffeis kam eine Nachdenkphase, wobei ich sofort gewusst habe, ich möchte selbstständig sein, möchte mein eigenes Unternehmen aufbauen. Das ist das, was mir letztlich einzig, was mich bei Raiffeis, wenn dann überhaupt gestört hat, ist, dass ich quasi als Unternehmer aufgetreten bin, aber nicht mein eigenes Unternehmen war. Und habe dann so mir ein Jahr Zeit gegeben, dort einen Weg zu finden. Habe dann sehr schnell gespürt, dass das, was mir am meisten Spaß gemacht hat im Vorreiches, war das Kreieren von oder das Effizientmachen von Prozessen hinsichtlich auch der Digitalisierung. Digitalisierung als Schlagwort natürlich, modern, innovativ, kann man sich richtig einbringen. Bedenken waren, die Haarfarbe passt nicht mehr zur Digitalisierung, also die grauen Haare, und daher habe ich sehr lange mich weiterentwickelt, habe noch Schulungen gemacht im E-Commerce-Bereich, Expert-Success-Coaches genommen, um mich einfach auch selbstständiger noch besser zu positionieren. Ja, und bin so über einige Projekte, die man halt so nebenher gemacht hat und Netzwerke nachgefragt hat, zu einem sehr interessanten Partner gekommen, der über 20 Jahre schon in der Digitalisierung zugegen ist und für sich selber eben auch entschieden hat, ist in meinem Alter, so Mitte 50, und entschieden hat, einfach diese 10, 15 Jahre, die er noch machen möchte, jetzt auch mit einem Partner gemeinsam zu machen, um sich einfach auch die Verantwortung aufzuteilen. Und ich habe von einem Familienmitglied, von einem neuen Familienmitglied, der selber sehr guter und sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer in Tirol ist, der hat mir gesagt, Martin, wenn du was anfängst, dann mach's 50-50. Da hat er zwar schon sehr ab, aber in Wahrheit ist es so, es gibt keine Über- und Unterordnung. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, du musst dich zusammenraufen, wenn es mal schwierig wird. Weil du bist ja grundsätzlich daran interessiert, das Unternehmen erfolgreich zu führen. Und du hast einen Partner, über den kannst du nicht drüber. Den musst du wieder ins Boot holen, wenn er mal anderer Meinung ist. Und das gilt dir für den anderen auch. Und daher, weil er eben mit dieser 50-50-Lösung, also 50% Beteiligung zu zweit, ist er wahnsinnig gut gefahren über die Jahrzehnte fast, ja, ich glaube 20 Jahre. Und das habe ich als Rat sehr, sehr ernst genommen und habe das auch versucht zu finden. Und das ist mir eben beim jetzigen Geschäftspartner gelungen.
Was macht ihr konkret für Projekte?
Wir machen Softwareprojekte und E-Commerce-Projekte. Beides so halb-halb und schauen natürlich, dass wir jetzt also ich habe versucht, einfach mit ihm jetzt das Unternehmen auch weiterzuentwickeln und in ein bisschen eine neue Richtung zu führen, mehr hin zu fertigen Produkten, Softwareprodukten, die analoge Prozesse abbilden und effizienter machen. Exakt das Gleiche, wie ich in den 90er Jahren gemacht habe. Interessanterweise, es hat sich so ergeben, war jetzt gar nicht so geplant. Es macht mir am meisten Spaß und macht auch am meisten Sinn, weil man natürlich Skalierungseffekte hat gegenüber dem Projektgeschäft.
weil du das Thema E-Commerce angesprochen hast, was empfiehlst du eigentlich dem Handel? Also du hast ja wahnsinnig viel Handelserfahrung, zwar im Lebensmittelbereich, aber ich glaube, man kann von allen Branchen lernen im Handelsbereich. Was ist denn deine Empfehlung oder auch hinsichtlich E-Commerce? Wie entwickelt sich es weiter und was ist dein Ratschlag an die Branche?
Ich versuche immer das Wort, weil ich es jetzt so explizit gehört habe, Ratschlag natürlich komplett zu vermeiden, weil dieses Wort Schlag einfach drinnen ist, irgendwie schwingt es energetisch mit. Ich erlaube mir die Meinung zu haben, weil sie sehr stark gefestigt ist, dass wir in der mitteleuropäischen Welt die Digitalisierung und den E-Commerce vor allem total verschlafen haben. Das müssen wir uns leider eingestehen. Die Big Player, und jetzt sage ich mal Google und Amazon, kommen ja natürlich eben auch aus Amerika, was ja auch aktuell so eine ganz interessante Debatte ist hinsichtlich Warenverkehr und Dienstleistungsverkehr. Wir haben es deswegen so verschlafen, weil die anderen natürlich aus welchem Grund auch immer sehr Gas geben haben und die Dinge auch, sie auch schon Vorreiter, Steve Jobs, die Dinge so einfach gemacht haben. Es ist ein iPhone einfach so einfach zu bedienen, sodass man, oder es ist auch Facebook oder Amazon so einfach zu bedienen, dass man es nicht besser machen kann. Und dadurch haben halt alle ein bisschen weggeschaut und gesagt, naja gut, dann kaufe ich halt auch auf Amazon oder werde dort halt auch Händler. Oder es hat einmal Zeit gegeben, das war jetzt vor meiner Zeit in der Digitalisierung, aber ich glaube, es ist 5 Jahre vielleicht, oder halt zum, genau, vielleicht kurz nach Corona wird es gewesen sein, wo dieser Boom der Online-Shops komplett natürlich in die Höhe geschossen ist. Und da ist aber viel zu wenig Bildung, Wissen da gewesen, dass ein Online-Shop zwar super ist, aber wenn dann keiner kennt, natürlich keiner einkauft. Aber das ist ja auch ganz logisch, wenn ich eine Filiale eröffne in einem Seitental, dann wird also die Leute, die dort spazieren gehen, mich halt niemand sehen. Wenn ich die Filiale aber in der Theresienstraße habe, dann ist mal die Frequenz andere. Das heißt, Sichtbarkeit, Frequenz, diese Dinge gelten natürlich zu 100% im E-Commerce oder im Online-Handel speziell jetzt als Teil des E-Commerces natürlich massivst. Auch das hat man alles nicht gedacht, sondern man hat versucht, ein schönes Foto reinzugeben und hat geglaubt, der Konsument kauft. Während die anderen halt schon sehr lang die ganze Customer Journey zu 1000% mit Attributen und Wissen über den Konsumenten getrackt haben, analysiert haben etc. und dadurch immer besser geworden sind. Ja. Und natürlich auch, muss man auch sagen, ist die Geschichte von Amazon kennt man ja, aber mit so viel Risikokapital ausgestattet worden sind, dass sie halt irgendwann dann doch erfolgreich geworden sind, muss man auch sagen. Ja. Europa ist ja dann immer eher so diejenigen, die wo sie sich gegenseitig selber sehr beäugen und dann sagen, naja, mit dem arbeite ich jetzt nicht zusammen, weil es ist ja mein Mitbewerber. Ja, aber auch mit dem kann ich ja gewisse Dinge projektmäßig gemeinsam machen zum beiderseitigen Wohlbefinden. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Wir haben den Online-Handel verschlafen. Total. Und der aktuelle Rat dazu ist, sich das trotzdem noch einmal sehr genau anzuschauen, was muss man denn dafür tun? Und halt lieber ein Geschäft schließen und dafür im Online-Bereich, aber mit ausgebildeten Menschen und ausgebildeten Mitarbeitern mit einer klaren Strategie, das aufzunehmen. Und jetzt komme ich dazu, warum? Das ist mein Eingangsstatement bei meinen Kunden immer. Weißt du, wo dein Kunde ist aktuell? Und die meisten versuchen dann halt irgendeine Antwort und dann lege ich das Handy hin und sage, da ist er. Er geht nicht bei dir draußen vorbei, er überlegt sich nicht, ob es die gibt, er liest nicht deine Werbung, er ist am Handy. Und er informiert sich am Handy und er kauft am Handy. Und dort musst du hin, du musst zu ihm hingehen, weil er informiert sich über das Handy. Jetzt können wir natürlich die eine oder andere Ausnahme mitgestalten und sagen, also Lebensmittel mal ganz außen vor. Aber wenn jetzt die KI auch noch drüber fährt und analysiert, was für den Menschen A, B oder C als Antwort die richtige ist und du bist da in der Relevanz als Anbieter, Hersteller, Händler, ganz egal, Dienstleister, nicht dabei, dann gibt es sie überhaupt nicht mehr. Und das wird jetzt eine ganz schwierige Herausforderung, das zu meistern. Und wenn du jetzt heute mit den Dingen nicht beschäftigt hast. Was ich jetzt sehr viel erlebt habe draußen, dass die Leute eben, weil der Online-Shop nicht funktioniert hat, aufgegeben haben. Oder weil sie kurz vor der Pensionierung stehen und aufgeben. Oder weil sie grundsätzlich das Handy massiv nutzen, aber eigentlich ab, das Handy meine ich jetzt immer die Information direkt an der Hand zu haben, ob das jetzt eine Brille ist, zukünftig oder was auch immer, lass mal dahingestellt, das Device ist vollkommen uninteressant. Das Wichtige ist, dass du heute die analoge Information permanent digital mit hast. Wenn du das willst, du kannst die ausschalten und in den Wald gehen, aber der Rest ist da. Und du weißt ja auch um die Segnungen, wenn du jetzt beispielsweise einen Flug buchst und die Theaterkarte, das alles schon runterladest, brauchst nichts mehr ausdrucken, brauchst nichts mehr hingehen. Lass es noch alles nach Hause liefern. Es gibt ja so viele Vorteile. Aber trotzdem innerlich sträubt man sich dagegen. Und viele Unternehmer haben sich auch dann dagegen gesträubt, zu sagen, jetzt muss ich umlernen, muss mich verändern, muss neue Mitarbeiter einstellen. Ich muss jetzt einen Verlust in Kauf nehmen, weil ich muss sie jetzt heute oder gestern hätte ich schon sollen investieren. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Wahrscheinlich wird es erst in 3 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht aber erst in 10 Jahren aufgehen. Aber es ist alternativlos.
Aber man lässt sich ja auch zugleich in einen Wettkampf ein mit Großkonzernen, die was ja unendlich viel Budget haben. Wie schafft man das? Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, Millionen an Werbegeldern auszugeben.
Was ist die Alternative?
Gute Frage.
Genau, eben. Und das ist, also wir haben jetzt bei der ICA ein System entwickelt, wo wir, das versuchen wir unseren Kunden oder verkaufen wir derzeit unseren Kunden, wo wir ein System haben, wo wir aufgrund des Schwarmgedankens, aufgrund des Community-Gedankens Produkte so anbieten, dass sie mehrfach ausgespielt werden und dadurch erhöhte Relevanz bekommen und man für diese Relevanz nicht bezahlen muss. Ich habe jetzt versucht, das in einem halben Satz zu erklären. Ich bin bei Kunden auf der Stunde und erkläre ihnen das und sie wollen es nicht glauben, weil da sind wir wieder bei dem Beispiel, was wir vorher angesprochen haben. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Warum soll ich Nudeln, die ich bisher gekocht habe, jetzt plötzlich nicht mehr kochen müssen? Warum soll ich Sichtbarkeit bekommen, obwohl ich bei Google nichts mehr zahlen muss dafür? Der Veränderungswille, wir haben ja vorher ein bisschen philosophisch auch gesprochen, der Veränderungswille ist natürlich das Schwierigste, das im menschlichen Gehirn als Prozess darstellbar ist. Oder? Wir leben von Prägungen, das Gehirn muss sich Prägungen merken und einprägen sozusagen, damit die leichten Dinge des täglichen Lebens auch machbar sind, damit man über die Straße geht und weiß, wo man rechts und links schauen muss. Und das macht es aber auch schwierig, eben bestehende Wege neu zu beschreiten. Das ist das Allerschwierigste für jeden Menschen. Viele sind mehr trainiert darauf, weil sie sich schon da beschäftigt haben damit, und andere tun es auch ganz schwer.
Ich habe mir schon einmal die Frage gestellt, ich habe mit Anton Rieder gesprochen, von Riederbau, ob es möglich ist, dass irgendwann ja quasi alles online gekauft wird, weil auch zum Beispiel Häuser, dass die standardisiert einfach online konfiguriert werden und da gibt es halt quasi ABC-Haus mehr oder weniger. Denkst du, dass so eine Welt möglich ist, dass einfach alles standardisiert mehr oder weniger übers Internet verkauft werden kann?
Ja, die Antwort kann fast nur ja sein, aber als gelernter 56-jähriger Mensch weiß ich, und wenn ich mich ein bisschen mich sehr viel mit Energiebahnen beschäftigt, es gibt zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung. Und es könnte sein, dass alles anders kommt. Aber aus Sicht heute werden wir bei der Digitalisierung massiv voranschreiten. Die nächste Generation wächst ja damit auf, dass ihr Dreijähriger ein Handy ja komplett intuitiv bedienen kann. Und wenn man über Prägungen, über diese Prägungen nachdenkt, bin ich noch aufgewachsen mit einem Fußball, weil das Einzige war, was wir gehabt haben, oder wir haben Go-Kart gebaut. Ja. So sitzen die jetzt 10-Jährigen halt vor dem Bildschirm und fahren Go-Kart, ja. auf extrem realistische Art und Weise, und man kann Golfplätze spielen, obwohl man dort nie war, spielt man total realistisch am Golfplatz. Indem man eigentlich nur auf den Vorhang drauf schießt, aber der Computer das so hochrechnet, da kann ich dann noch Wettereinfluss dazu machen. Also wir sind ja so gigantisch weit, wie man es uns gar nicht vorstellen kann. Die Grenze ist meiner Meinung nach einfach die Gehirnkapazität, weil unser Gehirn ist 100.000 Jahre alt. Und das funktioniert noch so wie vor 100.000 Jahren. Ist jetzt ja sehr modern geworden, auch in der Gehirnforschung das so darzustellen, dass es nicht nur für Wissenschaftler lesbar ist, sondern eben für uns Banausen. Und da sieht man einfach, wie schwer es ist für das Gehirn, das alles zu verarbeiten. Nur die nächste Generation lernt schon wieder ein bisschen mehr. Die Epigenetik ermöglicht das natürlich, dass sich die Leute da stark verändern und die Gehirne werden einfach wahrscheinlich anders ausschauen. Und daher wird es möglich sein, das, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, vorstellbar zu machen. Das war aber in der Welt immer so. Die Leute 1780 haben sich nicht vorstellen können in Amerika bei der Besiedelung mit dem Planwagen, das 100 Jahre später mit der Eisenbahn da locker mal bis San Francisco rüberfährst. Ne?
Da hätte ich jetzt eine Frage diesbezüglich. Was ist denn deine Wunschvorstellung für die Zukunft?
Das ist eine interessante Frage. Berufler oder privat? Oder überhaupt?
Kannst du beides nennen.
Meine persönliche Wunschvorstellung ist mit Sicherheit mehr Ruhe, mehr Natur, mehr Freundschaft, mehr Community, mehr Frieden und Verlassen auf die Welt. Das läuft aber momentan genau anders ab. Wir akzeptieren Führer, die nicht tragbar sind, oder die charakterlich nicht geeignet sind, diese Führungsrolle zu übernehmen. Nicht nur in Amerika, sondern auch teilweise in Europa. Wenn man nach Ungarn und so weiter hinschaut, die auch ihre eigenen Interessen vertreten. Wirtschaften selber ist ja der Austausch. Also ich als Wirtschaftler versuche über Wirtschaften zu reden, indem ich sage, das ist ja der Austausch zwischen Menschen. Der war nie ganz fair, muss man auch sagen, wenn man in die Historie schaut. Es gibt übrigens einen Konkurrenz-Podcast von dir, der heißt Geschichten aus der Geschichte. Da wird jede Woche erzählen zwei Historiker eine Geschichte aus der Geschichte. Und das ist deswegen so spannend, weil man die Geschichten hört, die sich früher zugetragen haben, dann merkt man, dass sich die Dinge einfach wiederholen. Und das hat wieder meiner Meinung nach mit den Energiebahnen zu tun, die der Albert Einstein auch sehr genau beschrieben hat, der aber auch beschrieben hat, dass auf diesen Energiebahnen Informationen drauf sind, die man ablesen kann, und dadurch wiederholen sich die Dinge. Und ich glaube, dass es zu der aktuellen Bewegung eine Gegenbewegung geben wird, aber wie sie ausschaut, weiß ich leider nicht.
Eine Frage habe ich noch, Martin. Was möchtest du noch sagen?
Danke, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, bei einem Podcast dabei zu sein, weil mir die Idee vom Podcast sehr gut gefällt und ich habe mal überlegt, habe selber was zu machen und ich heute die Möglichkeit gehabt habe, einer sehr inspirierenden Person gegenüber zu sitzen, die mir sehr interessante Fragen gestellt hat. Danke dafür.
Danke dir, Martin, und ich bin mir sicher, dass einmal zu einem zweiten inspirierenden Austausch kommt. Also da bin ich mir ganz sicher, weil die Zukunft bleibt ja nicht stehen. Und genauso ist es ja auch bei dir. Und ich bin gespannt, was du dann beim nächsten Mal, falls es dazu kommt, zu berichten hast. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit alles Gute. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Martin. Dankeschön.
Danke, Robert.